schütze das Göttliche in dir. Er ist der reelle Gott, der wirkliche Gott, der wahre Gott, der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott neben dem lebendigen Gott im Himmel. Die anderen nennen sich Götter, aber was sind sie, was können sie und was vermögen sie? Schütze das Göttliche in dir. Bevor ich das Wort Gottes bringe, ich weiß nicht, auf der Seite sitzen die Linken, hier sitzen die Rechten. Also vielleicht, nächstes Mal muss man ein bisschen anders mischen, links und rechts. Sonst muss ich hier gucken und dann hierher gucken, nur nebenbei. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zum Samstag, 11. Mai, da haben wir eine Sonderveranstaltung mit Andreas Bergdesdorf. Er war 5 Stunden tot und ist wieder lebendig und lebt und predigt das Evangelium und wird uns erzählen, was er in dieser Zeit erlebt hat. Nimm die Zettel mit und lade einige Freunde, Bekannte ein, eine gute Möglichkeit zu missionieren. Also er erzählt auch auf seinen Erfahrungen, was er dort alles erlebt hat und was für einen Auftrag er bekommen hat, um hier wieder zurückzukommen, um uns Menschen zu dienen. Dann am Freitag wird das Thema sein, am kommenden Freitag, so wir leben und Gott will, du lebst für später. Fortsetzung eigentlich von dem, was ich heute predige, du lebst für später. Ich predige heute um ein Stück Ewigkeit. Ewigkeit ist in uns drin. Jeder von uns ist eine wandelnde Ewigkeit. Schütze das Göttliche in dir. Und dann am Mittwoch wird noch das Thema sein, Glaube ist eine befreiende, helfende, heilende Kraft, also über den Glauben. Also wir tragen Gott in uns. Gott ist nicht im Exil, er ist nicht ausgewandert, er ist nicht im Urlaub, Gott ist mitten unter uns. Schütze das Göttliche. Was mich stark beeinflusst hat in meinem Leben, dann sagt mir der Lehrer, ich weiß noch wie heute, sagt Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst nicht für mich, du lernst für dich selbst. Und wenn du lernst, lern für dich selbst. Und das hat mich motiviert. Ich muss für mich selber lernen. Ich lerne nicht für die Schule, ich lerne nicht für den Lehrer, ich lerne für mich selbst. Ich lerne auch nicht für meinen Vater. Wenn ich meine Noten nach Hause gebracht habe, ja, was sind die Ergebnisse, wie war die Prüfung heute oder die Mutter? Nein, ich lerne weder für Vater, noch für Mutter, noch für Lehrer, noch für die Arbeit. Und heute meine geistliche Botschaft ist, du lernst nicht für den Pastor, du lernst nicht für die Gemeinde, du lernst nicht für die Gesellschaft, du lernst für dich. Verstehen wir uns? Also wir sitzen hier nur für uns, nur wegen uns. Was du hier in den Predigten hörst, das lernst du nicht für mich. Also ich habe nichts davon. Ich kann mir davon nichts kaufen. Ich müsste meine Predigten verkaufen, dann würde ich vielleicht was verdienen dabei. Aber umsonst gebe ich weiter. Du lernst für dich. Es geht um dich immer. Immer wieder, es geht nur um dich, um deine Ewigkeit, um deine Zukunft. Ich bin nur so ein Wegweiser, der sagt, dort lang geht's. In diese Richtung. Richtung Jerusalem. Nein, Richtung Golgatha. Richtung Zion, Thron Gottes. Ich bin also nur ein Wegweiser. Gehen musst du den Weg selber. Also das wird dir nicht erspart bleiben. Ich gebe hier nur weiter, empfangen musst du es. Ich teile aus, der Tisch ist gedeckt. Was nützen dir die leckersten Speisen, wenn du nicht zugreifst und nicht isst? Was nützt das alles? So, ich gebe nur weiter. Ich tue das aus Liebe, tue das kostenlos, solange das noch möglich ist. Ein Sportler, der trainiert für sich selbst, damit er Höchstleistung bringen kann. So ist ein Sportler. Also er trainiert für die guten Leistungen, damit er eines Tages eine Medaille oder einen Preis erringen kann, um das Optimalste aus seinem Leben rauszuholen. Was du in der Bibel liest, was du im Gebet erbittest, dass du so alles nur für dich, nicht für den lieben Gott. Ich habe eine schockierende Botschaft für einige. Weißt du, die meisten denken, ich tue für Gott was Großes, werde ich anbeten. Nein, du anbetest Gott für dich, damit es dir besser geht. Du lobst und preist Gott, damit der Herr dir die Türen auftut, damit der Herr dich segnet. Du tust alles für dich. Denk ein bisschen mehr an dir selber und nicht nur, ich diene dem Herrn. Ich diene dem Herrn, ja, aber für mich, damit für mich was draus springt. Was immer du sagst, sagst du immer für dich. Was immer du aussprichst, die Worte, die du in den Raum stellst, die kommen zu dir wieder zurück als Echo. Und die haben eine Auswirkung für dein Leben. Also schütze das Göttliche in dir, das ist mein Thema, meine Botschaft. Immer wo du auch hingehst, gehst du immer für dich. Du gehst zur Bank für dich, um dein Geld abzuheben, in die Arbeit, um Lohn zu bekommen. Wo immer du wegbleibst, bleibst du für dich selbst weg. Also wenn du nicht in die Versammlung gehst und zu Hause sitzt und so weiter, da schadest nur du dir selbst. Da war vielleicht der Segen da, da war vielleicht der Herr da, da ist vielleicht etwas offenbart worden, vielleicht ist etwas Geheimnisvolles gesagt und du hast es nicht mitbekommen. Alles immer für dich. Für dich. Was immer du siehst, das siehst du für dich, das wirst du eines Tages ernten. Was immer du unterlässt, unterlässt du für dich. Und die Unterlassungssünden der Christen sind massiv. Weißt du, die lassen Dinge schleifen und denken, ja, der liebe Gott wird es irgendwie noch verbessern und ausbiegen. Nein, du kannst die Zeiten nicht mehr zurückholen. Was vorbei ist, ist vorbei. Plötzlich bist du 20, dann 25, dann 30, dann 40 Jahre alt, dann 50 Jahre, dann 70 Jahre und dann geht's auf 100 zu. Und was war? Nur Reifen. Letztendlich das Leben, das Alter ist nichts anderes als Reifen. Wir sind hier für das Alter, um zu reifen und zu wachsen. Was immer du verschläfst, verschläfst du für dich. Verpasste Gelegenheiten, die kommen nie mehr wieder zurück. Also Johannes, du lernst für dich. Das war so eine Motivation für mich. Und immer wieder hat er diesen Spruch da losgelassen, lern für dich. Und das, was du kannst, kannst du nachher später, das kannst du gebrauchen. Oder auch jetzt mal nicht, aber du denkst, du brauchst es nicht, aber irgendwann wirst du es benötigen. Und da ist mir einiges klar geworden. Und immer, was du verpasst, verpasst du für dich. Das muss uns ganz klar sein. Also ich möchte, dass der Lehrer, der mich damals motiviert hat, dass ich euch das weitergebe und euch motiviere. Verpasst nichts in deinem Leben. Es geht um dich und nicht um mich. Es geht auch nicht um die anderen. Es geht auch nicht um die Verwandtschaft und Freundschaft und was weiß ich. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Was ist das? Es geht um deine Krone, um deine Berufung, um deine Erwählung. Es geht um, ja, deine Ziele. Wir leben in der Endzeit. Die Zeit ist entsichert, verwirrt, gefährlich. Paulus schreibt, es wird eine böse Zeit sein, schlimme Zeiten. Schlimmer kann es bald gar nicht mehr werden auf dieser Welt, also was Ungerechtigkeit ist, die wird überhand nehmen, die Liebe erkaltet. Und das, was du verpasst und nicht machst, nachher nachzuholen, das ist unheimlich schwierig. Ich weiß, ich war mal krank, ich weiß nicht, habe ich Masern gehabt oder Mumps oder irgendeine Kinderkrankheit. Und da war ich nicht in der Schule. Und dann kam ich nach einigen Wochen wieder mal in die Schule. Die waren so weit, ich habe gedacht, wo sind denn die? Das habe ich noch gar nicht gelernt. Und dieses Nachzuholen später... Du glaubst gar nicht, wie schwer das nachzuholen ist, wenn du nicht im Rhythmus bist, wenn du nicht im Wachstum, nicht in der Entwicklung bist. Du lernst alles für dich, du arbeitest für dich. Die Gnade, die Gott hier spendet und Gott uns weitergibt, ist für uns gegeben, für dich ganz persönlich. Und du kannst die Gnade verpassen. Bewahre, was du hast, halte deine Krone. Bewahre das, was Gott dir anvertraut hat. Was er in dir investiert hat. Und was hat er uns gegeben? Seinen Sohn, seinen Heiligen Geist, sein Wort. Die Gemeinde, das sind alles Gaben Gottes, den Heiligen Geist, dass du dich freuen kannst im Herrn. Bewahre dein Verhältnis zu Gott. Wenn Gott einmal dir den kleinen Finger gegeben hat, das ist schon sehr viel. Weißt du, dann versuch die ganze Hand zu erfassen. Herr, ich lass dich nicht. Nicht nur, dass wir dem Herrn den kleinen Finger geben. Nein, er gibt uns so ein paar Kleinigkeiten. Und fang an, aus den Kleinigkeiten was Großes zu machen in deinem Leben. Bewahre dein Verhältnis mit dem Herrn, falls du überhaupt eins hast. Viele Menschen haben gar kein Verhältnis. Die reden, Herrgott, Allmächtiger, Majestät. Weißt du, Gott will Vater und Mutter für uns sein. Beides zusammen und gleichzeitig. Entdecke die Beziehung zu Gott, was das bedeutet, was das ist. Halte deine Berufung fest. Die Erwählung, dass Gott dich erwählt hat. Und jetzt mach deine Berufung fest. Ich bin ein Berufener, ich bin ein Gesegneter, ich bin ein Begnadigter. Und jetzt mach diese Gnade fest in deinem Leben. Es geht um dich, nicht um lieben Gott. Der liebe Gott braucht dich nicht. Und vielleicht schockiert das, was ich dir sage jetzt. Er braucht uns nicht. Er hat Milliarden von Engeln. Und er kann neue Menschen schaffen, wenn er das möchte. Wir brauchen Gott, nicht er uns. Lass uns von diesem falschen Denken wegkommen. Gott braucht mich. Nein, ich brauche ihn. Und zwar Tag und Nacht. Bald kommt die Zeit, wo es schwierig wird, wo du nicht mehr kannst. Und ich merke auch, weißt du, man wird älter und dann kannst du vieles nicht mehr. Die Zeit ist vergangen. Versuch mal, ab 25 Sprachen zu lernen. Oder versuch, irgendwas Neues anzufangen mit 50. Und du wirst merken, das funktioniert nicht mehr so. Da ist nicht mehr die Kraft da, nicht mehr der Elan da, nicht mehr der Schwung, den ich bräuchte, die Begeisterung, diese Durchziehkraft. Entdecke, was in dir drinsteckt und verwirkliche das Göttliche. Das Göttliche steckt in dir. Das ist in dir verborgen und das musst du ausgraben, ausbuddeln. Die Gnade, die Gott dir gegeben hat, die ist heute da, die ist vielleicht morgen da. Aber wenn du an dieser Gnade nicht arbeitest, wenn du deinen Garten nicht pflegst, da wächst das Unkraut. Und du fragst, woher kommt das alles? Das Unkraut wächst von selber. Das Unkraut musst du nicht sehen. Das Böse musst du nicht sehen in deinem Leben. Es kommt von selbst. Aber das Gute, da musst du Widerstand tun und was unternehmen. Jeder Tag, der vergeudet wird, der verpasst wird, der nicht genützt wird von deiner Berufung, jeder Tag ist ein verlorener Tag. Es ist schwer, wieder nachzuholen. Auch die 24 Stunden von deinem Leben. Alles wird komplizierter. Deine Kraft wird immer weniger. Was du versäumst, das versäumst du für dich. Wiederum, für dich selbst, nicht für die anderen. Wenn du dich ärgerst, ärgerst du nur für dich, du ärgerst dich nicht für die anderen. Deshalb, ihr lieben Geschwister, ist es so wichtig, dass wir erkennen, es geht um mich. Auch heute Morgen, es geht um jeden Einzelnen ganz persönlich. Gott gab jedem Menschen genug Möglichkeiten, genug Kraft. Weißt du, und wir entschuldigen uns, ja, später, anders mal. Und reden uns aus. Nein, lass uns einfach die offenen Türen nützen, die Gott uns heute gibt. Diese Tür weißt du nicht, ob die morgen noch offen ist, ob die Menschen noch willig sind. Und jemand kam zu mir, als wir da an Checkpoint Charlie Bibeln verteilten, Neue Testamente und so weiter und christliche Bücher. Dann kam jemand aus der Schweiz und sagte, weißt du, nach dem Krieg war Deutschland offen für das Evangelium. Die haben alles verschlungen, alles aufgenommen und so offen sind sie jetzt, nachdem die Mauer gefallen ist. Aber wir haben verpasst, wir Schweizer haben verpasst die Gelegenheit. Wir hätten Deutschland evangelisieren können und wir haben es nicht genützt. Und jetzt können wir nicht mehr. Und jetzt inzwischen, wenn du jetzt am Checkpoint Charlie Bibeln verteilen würdest, dann musst du den Leuten noch 10 Euro geben, damit sie überhaupt eine nehmen. Verstehst du? Die Zeit ist vorbei. Es hat alles seine Zeit, Saat und Ernte. Was wir verpassen, das ist vorbei. Für alles im Leben gibt es eins zu spät. Lasst uns darüber nachdenken. Für alles im Leben gibt es zu spät. Schütze das Göttliche, das Gott dir gibt. Dass diese Möglichkeit, dass heute, so ihr meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Das ist ein schweres, hartes Wort. Heute. Morgen weißt du nicht, ob du noch am Leben bist. Du tust immer nur was für dich, wenn du was tust. Nicht für Gott. Also das ist die große Erkenntnis, die Gott mir in meinem Leben gegeben hat. Ich lerne nicht für Gott, ich lerne für mich. Ich lerne für mich, nicht für den lieben Gott und nicht für Jesus Christus und auch nicht für den Heiligen Geist. Ich lerne für mich ganz persönlich. Mein Leben muss qualifiziert werden. Mein Leben muss vergoldet werden. Mein Leben muss veredelt werden. Mein Leben muss verbessert werden. Mein Leben soll geheiligt werden. Gott ist heilig. Ich lerne nicht für Gott, wenn es um Heiligung geht, um Gerechtigkeit geht, um Frieden geht, um Freude geht. Es geht alles nur um mich. Die meisten Leute haben die Reise nach innen noch nicht angetreten. Was du versäumst, versäumst du für dich und das ist unwiederholbar. Esau hat seine Erstgeburt verkauft für eine billige Linsensuppe und dann hat er mit Tränen gesucht. Vati, kannst du mich nochmal segnen? Hast du gar keinen Segen mehr? Der hat gesagt, ich habe gar keinen Segen, tut mir leid, sorry. Überall, wo du hinguckst, du musst für dich einsetzen. Der Jakob, der hat den Segen ergaunert. Und den hat er ihm weggenommen. Halte deine Krone, halte deine Berufung, halte deine Erwählung, halte dein Erstgeburtsrecht. Und ich dachte, oh, dafür kann ich mir nichts kaufen. Du weißt gar nicht, was du dafür in der Ewigkeit mal kaufen kannst. Das ist die Währung, die drüben zählt. Alles, was du für dich getan hast, deshalb sagt Jesus, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Dein himmlisches Konto muss gefüllt werden mit Werte, die hier auf dieser Erde gar nicht zählen und gar nicht gelten. Halte dein Versprechen Gott gegenüber. Halte deine Erwählung. Gott hat mich erwählt. Ich bin ein Kind Gottes und ich bleibe ein Kind Gottes. Der Teufel möchte dir die Gotteskindschaft immer absprechen. Ach, guck mal an, wie schwach du bist. Hast ja gestern gelogen. Vorgestern hast du betrogen. Und vorgestern hast du noch dies und dies gemacht. Weißt du, der zählt dir alle deine Übelkeiten und Schlechtigkeiten auf. Und am Schluss sagst du, weißt du, ich weiß gar nicht, ob Gott mich liebt. Aber er gab seinen Sohn. Halte dich an Jesus Christus. Er starb für dich. Er ist auferstanden für dich. Er ist in den Himmel zum Vater gegangen und er betet für dich. Halte dich immer an Jesus. Halte deine Krone, dass sie niemand raube. Das Leben ist ein Geheimnis und das musst du entdecken. Und dieses Geheimnis steckt in dir. Jesus will, dass du das Licht der Welt erkennst, die Gnade Gottes erkennst. In 5. Mose 23, Vers 24 heißt es, aber was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten. Also das, was du versprochen hast, deine Versprechen, die zählen für die Ewigkeit. Halte, was du hast. Wenn du Gott versprochen hast, Herr, ich liebe dich, dann lieb ihn. Wenn du ihm versprochen hast, Herr, ich diene dir, dann diene ihm. Halte deine Versprechungen, halte deine Krone, deine Erwählung. Und dann heißt es weiter hier in 5. Mose 23, dass du danach tust, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast. Du musst nicht die Dinge tun, die du unter Zwang versprochen hast. So Zwangstaufe, Zwangsbekehrung, nein, was du freiwillig aus Freude, aus Begeisterung, aus Liebe ihm versprochen hast, das halte fest. Deine Berufung und das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat und hat eine ganze Menge hineingelegt, da ist unheimlich viel versteckt. Gott hat diese Dinge in dein Leben versteckt. Am Freitag habe ich euch diese Geschichte erzählt, wo die Götter auf diesem Berg sind und dann beraten, wie können wir bewahren das Geheimnis des Menschen, diese Kraft des Menschen, die Macht des Kosmos, wie können wir das weitervermitteln und den Menschen denen erst dann zukommen lassen, wenn sie reif sind. Und da kam einer, wir verstecken es in den Menschen. Und erst wenn der Mensch mündig ist, wird er auf sich zurückkommen, auf sich zurückberufen und wird es entdecken. Entdecke, was Gott in dir hineingelegt hat, was du als Kind schon gelernt hast, was Gott dir schon als Jugendlicher beigebracht hat. Und das Leben ist eine Entwicklung bis zum Alter. Und dann bist du reif. Und für was sind wir eigentlich auf dieser Welt? Denk drüber nach. Wir sind auf dieser Welt, um eine Frucht zu werden für Gott. Eine reife, schöne, genießbare, schmackhafte Frucht auf der Tafel Gottes. Dazu sind wir da. Die Bibel spricht viel vom Bewahren und vom Halten. Bewahre die Salbung, den Segen und guck immer noch, ist noch die Gnade Gottes mit mir, dass die Kraft Jesu mit mir ist, die Gnade noch mit mir? Bewahre den Segen. Der Teufel ist hinter deinem Segen her. Alles, was Gott dir gegeben hat, das will er dir klauen. Deine Unschuld, deine Heiligkeit. Wir sind Heilige von Christus her gesehen, von Gott aus gesehen. Von Menschen sind wir immer noch Sünder. Die kennen uns gar nicht anders. Aber von Gott aus gesehen sind wir geheiligt in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Viele denken, dass die Salbung mich bewahrt. Nein, du musst die Salbung bewahren. Die Salbung bewahrt dich nicht. Wenn du denn auf den Heiligen Geist nicht aufpasst, der Heilige Geist ist sehr sensibel, wie eine scheue Taube. Eine falsche Bewegung und der ganze Schwarm ist weg. Eine falsche Reaktion. Halte, was du hast. Passt auf dich selber auf. Auf dich passt niemand auf. Niemand ist an deinem Glück interessiert. Und das ist hart, was ich sage. Niemand ist an deinem Glück interessiert, außer du selbst. Wenn du nichts für dich selber tust, vergiss es. Dann geht es dir dreckig. Du musst was für dich tun und musst für dein Leben selber sorgen und kümmern. Der Staat wird es nur nicht tun. Die Kirche wird es auch nicht tun. Und die Gemeinde vielleicht auch nicht, weil die das gar nicht kann, nicht die Mittel dazu hat. Du musst für dich selber sorgen. Der Teufel stellt überall Schlingen und will dich zu Fall bringen. Du musst auf dich selber aufpassen, dass du nicht in so Fettnäpfchen immer hineintappst und hineinlangst. Und der Teufel versucht, dich irgendwie in eine Sackgasse zu bringen und zu treiben. Und du musst selbst aufpassen, welcher Geist wo redet. Du musst selber die Geister prüfen. Niemand kann sagen, das ist so und so richtig und falsch. Du musst selber herausfinden, was richtig und falsch ist. Und zwar für dich, für dein Inneres. Weißt du, die Gottlosen schnappen überall nach dir und wollen dich beschäftigen, dich vereinnahmen, aber du musst rauskriegen, welcher Geist ist es, der nach mir schnappt. Du musst dich selber schützen. Dich schützt niemand. Weißt du, du musst selbst in Deckung gehen. Du musst selbst sehen, wo finde ich Zuflucht? Wo kann ich bleiben? Du bist selbst der Mann, die Frau, die Gott haben möchte. Und die, der durchkommen muss und der reif werden muss vor Gott. Und sagen, Vater, alles, was du mir gegeben hast, das bringe ich dir wieder zurück. Du musst dein Talent, dein Pfund durchbringen und musst noch vielleicht noch ein Pfund dazu gewinnen. Der Teufel versucht, immer wieder Menschen abzuwerben vom Glauben, von Gott, von der Gemeinde, von der Gnade. Er ist ein Dieb von Schafen. Weißt du, dort läuft was, dort passiert was, dort ist der große Segen, dort ist die große Überschwemmung von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn du hinguckst, die kochen auch mit Wasser. Da ist gar nichts. Weißt du, immer wo du nicht bist, da ist Herrlichkeit. Und wenn du dort hinkommst einmal, da ist überhaupt nichts. Das ist alles ganz stinknormal wie überall. Und er redet wie ein Lamm und frisst wie ein Wolf. Das ist der Teufel. Und ich möchte einfach sagen, du musst jetzt selber aufpassen. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug ohne falsch. Du musst clever sein. Du musst wissen, wie du dich da durchfindest und durchkommst. Du bist geschickt. Niemand anders geht für dich, du musst den Weg gehen. So, du musst selber essen und Entschuldigung, du musst selbst auch auf die Toilette gehen. Dir bleibt nichts erspart, das macht, kann niemand für dich machen. Auch der Kaiser nicht. Auch für den Kaiser nicht. So, alle, die die Stimme des guten Hirten kennen und hören, die werden nicht verführt, weil sie Jesus kennen. Sie wissen, mein Jesus, das ist Jesus, so ist Jesus. Und die Jesus nicht kennen, die gehen jedem Schleimer auf dem Leim. Und führe uns nicht in Versuchung. Weißt du, die Versuchung ist da, ganz massiv. Und du musst aufpassen, dass du nicht in die Versuchung gehst. Du musst ständig beten, Herr, erlaube nicht, dass die Versuchung mich zu Fall bringt. Verhindere es, bedecke mich, schütze mich. Eigentlich ist es ganz was anderes. Gott hat uns in diese Welt gestellt, hat uns alles gegeben, was wir brauchen und sagt so, und jetzt wirtschaftet. Jetzt macht was. Und jetzt sind wir für uns selbst verantwortlich. Du bist verantwortlich für das, was passiert und was nicht passiert. Wer verloren gehen will und nicht aufpasst, der geht in die Irre. Der wird durch Verlockungen verführt und verwirrt und verunsichert. Da ein Happen, dort ein Happen, dort schönes, saftiges Gras und so wirst du verführt. Wer verloren geht, der geht immer für sich verloren, nicht für die anderen. Der für sich, er verliert das, was Gott gegeben hat. Halte, was du hast, deine Berufung, deine Gotteskindschaft, deinen kindlichen Glauben. Der Teufel will dir deinen kindlichen Glauben nehmen. Wenn er das schafft, deinen kindlichen Glauben zu nehmen, aber lieber Vater, weißt du, wenn er dir einen theologischen Gott vermittelt, einen abstrakten Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und alles, was so noch so an Theologie ist, weißt, dann fängst du an zu fantasieren, wie ist das jetzt wirklich, zu wem soll ich jetzt beten, soll ich zum Vater beten, soll ich durch Jesus beten, soll ich im Heiligen Geist beten, was soll ich tun? Du wirst wirre. Ein Kind fragt das alles gar nicht. Mama, ihr habt Hunger. Sagt, was es ist, was Sache ist. Und wir müssen lernen, Kinder Gottes zu werden und Kinder Gottes zu bleiben, bis zum Rest unseres Lebens immer den kindlichen Geist bewahren. Nicht einfältigen, dummen Geist, sondern kindlichen Geist. Aber, lieber Vater, in 1. Korinther 3, Vers 15 steht, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden an sich selber. Weißt du, wir müssen alle durchs Feuer gehen und wir werden Schaden nehmen an uns selbst, wenn das verbrennt. Was du aufgebaut hast, was du zusammengehortet hast, zusammengehamstert hast, das wird verbrennen. Er selbst wird gerettet wie ein Brand durchs Feuer hindurch. Okay, du wirst gerettet, aber du wirst verlieren all das, für das du hier gelebt hast und glaubst, gelebt zu haben, was Priorität in deinem Leben hatte, was so wichtig für dich war. Wer Schaden erleidet, erleidet Schaden für sich selbst. Und wie viele Christen, Millionen von Christen, die haben auf falsche Pferde gesetzt, falschen Menschen vertraut, in falsche Sachen sich investiert und dann stehen sie vor Gott mit leeren Händen. Nichts habe ich zu bringen. Nichts habe ich zu bringen. Abgebrannt. Und weißt du, wenn man einmal abgebrannt ist, du weißt, was das bedeutet. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Und es ist schlimm, in der Ewigkeit vor dem lieben Gott zu stehen und gar nichts zu haben. Und das passiert, wenn man leichtfertig dient, wenn man seine Gaben nicht richtig einsetzt, wenn man für den falschen Chef arbeitet. Und der falsche Chef ist für mich der Teufel. Sind Menschen, die Gott nicht lieben, die Gottes Sache nicht dienen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Weißt du, nicht trachtet nach der Kirche und Gemeinde und Religion. Nein, Reich Gottes. Und weißt du, wo das Reich Gottes ist? Inwendig in uns. Wach auf. Das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde hier. Das ist ein Teil des Reiches Gottes, wo mehrere Reichskinder zusammenkommen. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Volk Gottes beieinander. Aber Reich Gottes ist immer in dir, Bruder, Schwester. Inwendig in euch. Und du hast für das Reich Gottes was getan, wenn du etwas für dich selbst getan hast. Ja, du sagst, dann bin ich ein Egoist. Ja, du musst ein wahrer Egoist werden zuerst einmal, damit du mal kapierst, um was es wirklich geht. Reich Gottes ist in mir. Ich muss mich selber lieben. Ich muss mir selbst vergeben. Ich muss mich selbst annehmen. Ich muss selber gesund werden. Ich muss selber stark werden. Und wenn ich selbst stark bin, dann kann ich erst anderen dienen. Der Segen ist das, was überfließt und überläuft, was mehr ist als das, was ich brauche. Das ist der Segen. Und solange mein Gefäß noch nicht voll ist, bin ich noch nicht gesegnet. Erst wenn ich überlaufe. Also, Reich Gottes in mir. Also, hier, viele leben so leichtfertig, nehmen die Sache Gottes gar nicht so ernst für sich selber. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verloren gehe? So viele erzählen den anderen vom Himmel, bringen andere in den Himmel, locken andere in den Himmel und selber sind sie nicht im Reich Gottes, wenn es darauf ankommt. Verstehen, vernehmen nichts vom Reich Gottes. Fleisch und Blut vernehmen nichts vom Reich Gottes, steht in meiner Bibel. Also der menschliche Geist versteht nur logische Sachen, aber versteht nicht, was Reich Gottes ist. Reich Gottes ist eine Offenbarung Gottes. Und wann hast du zum letzten Mal eine Offenbarung Gottes gehabt? Wann hat Gott zu dir ganz persönlich gesprochen? Und dieses Reden Gottes nicht wie die anderen. Weißt du, viele Leute sitzen in der Gemeinde, in der Kirche oder wo auch immer, die sagen, hast du jetzt gehört, das sollte die Luise hören. Oder der Max. Aber eigentlich, was du hörst, hörst du immer nur für dich selber und nicht für die anderen. Alles, was geredet wird, ist für einen selbst. Paulus sagt sogar, wer in Sprachen, in anderen Zungen betet, der erbaut sich selbst. Und überhaupt grundsätzlich, wer überhaupt betet, der wird selbst gesegnet. Und du wirst so reich gesegnet, du bekommst so Abstand von all diesen Dingen, dass du so in Gott bist, dass du die Dinge mit ganz anderen Augen plötzlich siehst und bewertest. Wenn wir die Gelegenheiten Gottes nutzen, wo Gott da ist oder gegenwärtig ist irgendwo und wo mehrere zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen, dann sollen wir die Gelegenheit Gottes nutzen. Was nützt es, wenn ich Schaden dann erleide von dem, was ich gebaut, gemacht habe, wenn mir alles so unter die Finger zerrinnt? Du bist gerettet, kein Problem. Weißt du, wir bauen nicht irgendwie ein Imperium. Die ganzen Reiche sind vergangen. Denk an Alexander den Großen, Napoleon, denk an Hitler. Denk an diese großen Männer, die ganz Europa beherrscht haben oder ganzen Orient beherrscht haben. Was ist aus den Römern geworden? Was ist aus dem Karl den Großen geworden? Was ist aus diesen mächtigen Königen und Kaiser geworden? Ihre Reiche sind vergangen, ihre Sprachen werden nicht mehr gesprochen, ihre Münzen gelten nimmer. Was bleibt? Was bleibt von einem Karl den Großen? Was bleibt von einem Alexander? Was bleibt von all diesen Großen noch übrig? Bisschen Staub und Asche, mehr nicht. Man weiß nicht einmal, wo die richtig liegen, wo sie beerdigt sind. Und die müssen genauso sterben wie du und ich. Wir nehmen nichts in die Ewigkeit mit. Egal wie groß oder wie klein wir sind, wie arm und wie reich wir sind, wir müssen alle in die Ewigkeit gehen. Und was wird es sein, was wir bereitet haben, was wir aufgebaut haben, was wir zusammengespart haben? Weißt du, viele engagieren sich für das Falsche, setzen sich ein, eifern, kämpfen für die Revolution und dann frisst die Revolution ihre eigenen Kinder. Und Verluste erleiden, das ist so schlimm. Du bist Menschen nachgelaufen und hast gemerkt, die Menschen sind auch nur Menschen. Und bist enttäuscht von ihnen. Du bist falschen Ideen nachgelaufen, die du gar nicht verwirklichen konntest. Du hast Ideale gehabt. Und ich meine, die Sozialisten, die Kommunisten haben Ideale gehabt, was die Westler das gar nicht haben. Ideale, Brüderlichkeit und was sonst alles so auf dem Programm bei ihnen stand. Und was ist daraus geworden aus der Brüderlichkeit und Einheit und Gleichheit? Nicht mehr viel. Gerade in diesen Ländern herrscht dann Korruption. Da versucht jeder in seine eigene Tasche zu wirtschaften. Auf falsche Pferde gesetzt. Geld in die falsche Bank gebracht, die gar nicht wirtschaften konnte. Die haben dir da große Rendite versprochen und du hast den Dieben dein Geld anvertraut. Die haben dann hast du nichts mehr. Deshalb ist es so wichtig, guck auf was du baust, womit du baust, wie du baust, wie dein Leben aufgebaut wird. Denn du wirst eines Tages von dieser Erde gehen. Und was wird es sein? Der kluge Mann hat sein Haus auf dem Fels gebaut. Und der andere unten im Tal, kein Widerstand, ging den Weg des geringen Widerstandes, wollte einen bequemen Weg gehen. Und was ist von seinem Leben übrig geblieben? Nichts. Was wird von deinem, meinem, unserem Leben übrig bleiben, wenn wir von dieser Erde gegangen sind? Wir leben nicht für diese Welt, Leute, vergiss es. Das schockiert dich vielleicht, was du hörst. Vielleicht kannst du gar nicht mehr schlafen. Es wäre mir gut und recht und lieb, wenn du nicht mehr schlafen könntest und sagen möchtest, ich möchte für die Wirklichkeit leben, für das wahre Leben leben. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7, der Apostel Paulus wird alt oder ist im Gefängnis, wird wahrscheinlich bald hingerichtet. Und dann schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Er hat vielleicht nicht viel gesehen, was aus den Gemeinden geworden ist, aber er hat für sich den Kampf gekämpft. Er hat nicht viel gesehen, was aus der Mission geworden ist. Im Gegenteil, er hat sogar gesehen, da sind so viele Irrlehrer und so viel Widerstand. Und nur noch Timotheus, Demas hat die Welt lieb gewonnen und der ist nicht mehr da und der ist nicht mehr da und der ist nicht mehr da. Ich habe den Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich war nicht untreu dieser Erscheinung, die mir dort begegnet auf der Straße von Damaskus. Und ich habe den Lauf vollendet. Und wir sind hier auf diesem Planeten Erde, um unseren Lauf zu vollenden. Wir sind alle bei diesem großen Marathonlauf des Lebens. Das Göttliche ist, und weißt du, was das Göttliche ist? Der Lebenskampf. Nicht nur Existenzkampf, dass du nur deinen Bauch füllen kannst. Nein, dass deine Seele gefüllt wird. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das Göttliche in unserem Leben, das wir bewahren sollen, ist der Lauf. Uns ist ein Lauf verordnet. Und wir laufen in Schranken, heißt es einmal in der Bibel. Wir laufen in eine Arena, wir laufen einen vorgezeichneten Weg. Und sind wir immer noch auf dem Weg oder laufen wir querfeld ein, zickzack? Wie ist unser Lebenslauf? Und dann, ich habe Glauben gehalten. Es reicht nicht aus, dass du läufst. Du musst auch in die richtige Richtung laufen. Für die richtige Sache, auf das richtige Ziel. Wir müssen nicht alles geben, allen Leuten und so weiter. Nein, wir müssen das tun, was Gott will. Und die Frage ist, hast du getan, was du konntest und solltest? Weißt du, heute werden wir mit der Ewigkeit konfrontiert. Es ist nicht Ewigkeitssonntag, aber wir werden konfrontiert. Wir müssen vor Gott eines Tages stehen. Und was ist aus unserer Berufung geworden? Ich war nicht untreu. Ich war gehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Hast du eine Vision für dein Leben? Wozu bist du geboren? Warum hat Gott dich gerufen? Was will er mit dir? Eigentlich, du bist hier, um Frucht zu werden für Gott. Du bist nicht hier, um die Welt zu bekehren, um die Welt zu retten. Das hat der Heiland getan. Du bist nicht mehr da, um die Welt zu erlösen. Du bist da, um dich selbst zu erlösen. Um selbst aus der Schlamassel rauszukommen. Gott hat dir die Gnade gegeben. Jetzt musst du an dir selber arbeiten. Du musst nicht überall sein und alles mitbekommen und alles mitgenommen haben. Manchmal ist weniger mehr. Es wird dich schockieren. Weißt du, Gott ist nicht auf mich angewiesen. Gott braucht mich nicht. Aber ich brauche Gott. Von morgens früh bis abends spät. Ich brauche ihn. Er ist nicht auf mich angewiesen. Wenn ich nicht mehr da bin, sind tausend andere da. Aber ich bin auf Gott angewiesen. Seine Welt geht auch ohne mich und ohne dich und ohne uns weiter. Guck mal, Jesus war auf diesem Planeten Erde und die Sterne gingen weiter, die Engel haben weiter gesungen. Gott hat weiter auf seinem Thron residiert. Die Sache ging weiter. Wir müssen uns nicht wichtig nehmen. Weißt du, es ist Gnade, dass Gott uns angenommen hat. Und es ist Gnade, dass er dich bei deinem Namen gerufen hat. Das ist ein Privileg. Da solltest du Tag und Nacht auf den Knien rutschen und Gott danken dafür. Er hat mich angenommen als sein Kind. Ich bin sein Jünger. Ich darf von Jesus lernen. Ich habe den Heiligen Geist, Lob und Dank. Er hat mich eingeladen, hat mich rausgesucht. Was habe ich denn verbrochen, dass er gerade mich rausgesucht hat und mich als Kind Gottes gemacht hat? Nichts, gar nichts. Ich bin nur erwählt worden, jetzt muss ich ausreifen. Die Erwählung muss jetzt auswachsen. Die Gnade muss sich jetzt verwirklichen in meinem Leben. In Hiob Kapitel 38, da sagt Gott zum Hiob, wo warst du, als ich die Erde gegründete? Wo warst du? Sag mir, wo bist du gewesen? Ich habe alles ohne dich gemacht. Also Gott hat uns nicht gebraucht und braucht uns Menschen nicht. Aber es ist Gnade, wenn er sich einen annimmt. Und sein Sohn uns noch dazu gibt und den Heiligen Geist. Das macht mich so demütig. Ich war noch gar nicht da. Hatte schon alles vorbereitet für mich. Das macht mich nüchtern, bescheiden. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Weißt du, wir sollen viel bescheidener werden und viel demütiger werden und jetzt anfangen, Herr, und ich nehme mich immer so wichtig, wenn ich nicht mehr da bin, was ist dann? Nein, die Welt geht auch ohne uns weiter. Komm runter von deiner Einbildung. Manche glauben, wenn sie viel reisen, viel sehen, viel tun, viel predigen, große Massenveranstaltungen durchführen und so weiter, dass das was Besonderes ist. Das Besondere ist, was ist an dir passiert? Was ist an mir passiert? Weißt du, und Gott lehrt durch Umstände und Missstände. Schau, die ganzen Megastars und wie die oft einsam sind, wie sie leer sind. Studier mal ihre Biografie und ihre Geschichte. Ich habe mich mal zeitlang mit einigen beschäftigt und das hat mich interessiert. Weißt du, plötzlich ist ihr Leben gar nichts, wenn das weg ist, haben sie gar nichts mehr. Und sie werden nur gestärkt, genährt durch Rauschgift und Alkohol und Exzesse. Das ist eigentlich die Kraft, wo sie ihre Kraft beziehen. Und das geben sie nur ein Stückchen weiter. Und dann sterben und haben nichts. Sie haben sich für ihre Ideale vielleicht aufgeopfert, sich ein Denkmal gesetzt und ein Denkmal auch bekommen. Aber was haben sie? Nach 100 Jahren ist das Denkmal auch nicht mehr da. Die Tyrannen. Ich werde nie vergessen, ich bin ein paar Jahre in der Schule gegangen, in der Sowjetunion, und ich sehe immer Lenin und Stalin. Eines Tages komme ich in die Schule, ist der Stalin weg. Und man hat gesehen, dass alles so verstaubt noch war. Da hing ein Bild, Stalin ist weg. Khrushchev kam an die Macht und hat den Stalin einfach abhängen lassen in der Schule. Und so weiter. Und was ist jetzt aus diesen Tyrannen geworden, verstehst du? Abgehängt. Und dann wird er verteufelt. Zuerst mal der große Vater der Nation und dann wird er verteufelt. Groß gefeiert zuerst einmal. Was bleibt von unserem Leben? Als Rest. Alle Menschen wollen Spuren zurücklassen, dass irgendjemand in ihre Spuren folgt. Denk einmal über deinen Nachlass. Was hinterlässt du? Ein Erbe? Riesige Häuser, Ländereien? Was hinterlässt du? Weißt du, du nimmst nichts in der Ewigkeit mit. In der Bibel heißt es von diesem reichen Kornbauer, er hortete und hortete und hortete. Und dann sagt eine Stimme, oder Jesus sagt es, legt es in den Mund, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Wer kriegt das? Deine Erben? Und was werden deine Erben davon haben? Gar nichts. Aber deine Seele, du hast keine Zeit für deine Seele gehabt, du hast keine Andacht gemacht, du hast dich nicht gesammelt, du hast dich nicht konzentriert, du hast nicht meditiert, du hast nicht an die Ewigkeit gedacht, nur noch ans Geld gejagt, dem Mammon nachgejagt, von morgens früh bis abends spät, hast nicht einmal Zeit für deine eigene Gesundheit gehabt. Ist das das Leben? Das Geld bleibt nicht, die Gebäude bleiben nicht, die Titel bleiben nicht, die Bücher bleiben nicht. Du hast nur für eine gewisse Zeit diese Sachen hier und diese Sachen verschwinden, so wie sie gekommen sind. Und das Einzige, was bleibt, ist der Odem Gottes, der Geist Gottes in dir. Gott hat angehaucht und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und das, was er ist, das bleibt er. Das bleibt er und das kann ihm nicht genommen werden. Du bist von Gott geschaffen für die Ewigkeit und Gott will, dass jetzt aus dir etwas Produktives wird. Etwas Nützliches wird für ihn. Das ist eine Frucht. Gott will dich als eine Frucht, eine reife, angenehme, genießbare Frucht haben. Die Frucht ist, was bleibt. Der Baum bleibt nicht. Die Wurzeln bleiben nicht. Deine Abstammung, deine ganze Geschichte, wo du herkommst, das bleibt nicht. Nur die Frucht bleibt. Und weißt du, was die Frucht ist? Die Bibel spricht von der Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes ist das Göttliche in uns. Weißt du, Gott wird eines Tages fragen dich und sagen, ja, wie sieht's aus in deinem Leben? Und die Bibel sagt, auf 1000 Fragen werden wir keine Antwort geben können an jedem Tag. Und dann wird er fragen, was ist mit der Liebe geworden? Was ist mit dem Frieden geworden? Was ist mit der Freude geworden? Was ist mit der Geduld geworden? Was ist mit der Selbstkontrolle geworden? Hast du dich selbst unter Kontrolle gehabt? Und eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle, dass du Ja und Nein sagen kannst. Und es fällt den meisten Leuten schwer. Ja, die sagen ja, ja. Das Ja sagen ist sehr leicht, aber Nein zu sagen, Nein zu der Versuchung, Nein, wenn irgendjemand dich von Gott wegbringen will, die Frucht des Geistes. Und du musst nicht sagen, dann, Herr, ich habe 1000 Zettel verteilt, ich habe Missionen unterstützt, ich habe das und jenes getan. Das zählt bei Gott nicht. Gott fragt, was ist aus dir geworden? Du lernst für dich. So, und das hat, ich habe es begriffen und das versuche ich das jetzt auf Geistliches übertragen. Man tut es, du lernst für dein geistliches Leben. Ob du predigst oder nicht predigst, du lernst für dein geistliches Leben. Du reifst und an dir wird die Frucht gesucht. Ein Jahr, zwei Jahre. So, die Frucht, die bleibt, ist das, was wir in menschliche Seelen gesät haben, an Liebe weitergegeben haben, wo wir Frieden gestiftet haben. Die, die Frieden stiften, werden Kinder Gottes heißen. Was bleibt nach 1000 Jahren noch in deinem Leben oder von deinem Leben? In 1000 Jahren, nicht 10 Jahren, in einem Jahr, in 1000 Jahren. Was bleibt in 1000 Jahren noch von dir? Oder 1 Million von Jahren. Was bleibt in der Ewigkeit? Ist da noch etwas, eine Spur bei Gott, dass Gott sich erinnert, dass wenn Bücher aufgetan werden und dein Name drinsteht und Bücher werden aufgetan und verlesen und die Menschen werden gerichtet nach den Werken, die in den Büchern drinstehen. Über unser Leben wird ein Buch geführt, ob wir glauben oder nicht. Da wird alles festgehalten, wenn unsere Gesellschaft schon alles festhalten kann. Dass sie sogar mit Bildern, mit Videos, mit Kameras uns bewacht. Wie viel mehr Gott? Was bleibt nach 1000 Jahren? Und dann, ja, da hast du jemand das Leben gerettet. Hast jemand zu Jesus geführt. Hast jemand geliebt. Hast jemand ermutigt. Das sind oft Kleinigkeiten, aber Herr, das sind Kleinigkeiten. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, Vers 17. Was ist der Wille Gottes? Schütze das Göttliche in dir. Reich Gottes, um das geht es. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht nach Gemeinde. Und nicht nach Kirche. Und nicht nach Religion. Und nicht nach frommem Zeugs. Nein, nach dem Reich Gottes. Nach dem Himmlischen, nach dem Geistlichen. Nach dem Gottgewirkten, was Gott gepflanzt hat, was Gott aufgebaut hat. Weißt du, wir würden lieber die ganze Welt auf den Kopf stellen und missionieren. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir Jesus in uns entwickeln. Dass wir gut bekannt mit Jesus werden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die Welt gewinnt, die ganze Welt gewinnt sogar hier, und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt der große Name, der Erfolg, die großen Vollmachten und Autoritäten? Paulus sagt, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Der hat das kapiert. Deshalb hat er seinen Lauf vollendet. Er hat sich an Jesus festgehalten bis zum Schluss. Bewahre die Gnade. Ich kann nicht genug betonen, bewahre die Gnade, die Gott dir gegeben hat. Aus Gnaden bist du gerettet. Keiner kann sich rühmen. Durch Gesetzlichkeit verlieren wir die Gnade wieder. Weißt du, der Teufel versucht uns dogmatisch zu machen. Thesen, Regeln aufzusetzen, Normen aufzusetzen und Gesetzlichkeit ist nicht so harmlos, Geschwister. Das ist schlimmer als irgendeine Krankheit. Weißt du, du wirst plötzlich von Gott weggebracht. Achte auf das Göttliche, auf die Gnade in dir. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Unser Leben ist eine Vorstufe für die Ewigkeit. Das Göttliche ist uns anvertraut. Und Gott erwartet eines Tages, dass wir das wieder zurückgeben. Und zwar mit Zinsen. Nicht nur, ich habe es alles bewahrt, nein, mit Zinsen, mit Gewinn. Denk an die Geschichte mit den Pfunden. Wir werden alle eines Tages vor Gott stehen müssen und als eine Frucht dieser Erde präsentiert. Wir werden präsentiert dort. Was ist aus mir geworden? In Florenz, da geht Michelangelo vorbei an so einem Klotz Marmor und sieht, und da hat sich irgendjemand da vertan und vergriffen und verstümmelt dieses Marmorstück. Und dann fragt er, könnte ich dieses Marmorstück bekommen? Ich würde daraus was machen. Ja, komm, ist wertlos sowieso. Ist sowieso schon beschädigt, was wollen Sie mehr? Er hat er mitgenommen und hat aus ihm den jungen David gemacht. Und dann standen die Leute da und dieser Satz ist in die Geschichte eingegangen. Was hat er aus diesem Stein gemacht? Weißt du, eines Tages, Gott will auch so gelobt werden. Oder Gott will sagen, was hat er Matthäus aus seinem Leben gemacht? Dem ist wenig anvertraut gewesen, aber guck mal, was hat er aus diesem vermurksten und vermarksten Block herauskristallisiert, herausgearbeitet, herauspoliert, herausgeschliffen. Was hat er daraus gemacht? Wir sind hier, um eines Tages als Perle vor Gott präsentiert zu werden. Und weißt du, was Perle ist? Da dringt irgendwo in den Muschel so ein Staubkörnchen und da wird alles schön verpackt und umringt und so weiter. Und dann entsteht in der Muschel diese kostbare Perle. Wir leiden, damit aus unserem Leben eine Perle entsteht. Wir kämpfen, damit eine Perle entsteht. Und die Tore des neuen Jerusalems werden Perlentore sein. Deine Kämpfe sind für die Ewigkeit, nicht für jetzt und für heute. Weißt du, da stehst du da, oh, jetzt habe ich gestern einen Sieg gehabt mit dem Teufel, Dämonen besiegt. Vergiss das alles, alles ist Käse. Du bist für die Ewigkeit da, damit dein Leben sich bewährt, behauptet, sich durchsetzt, als reife Frucht. Du musst immer die ganzheitliche Entwicklung sehen, ist das Ganze. Und nicht nur Teilstücke. Jeder Tag ist was anderes. Wir sollen aus der Kindheit, Jugend und dann zum vollen Mannesalter in Christus geraten. Das ist unsere Reife und Wachstum. Und nicht immer Babys bleiben. Gottes Geist will uns prägen. Wir haben alles, was wir brauchen. Es ist uns alles gegeben. Und jetzt müssen wir unsere alten Laster ablegen und die Tugenden Gottes annehmen und dann reifen vor Gott. Und die wichtigste Zeit im menschlichen Leben ist das Alter. Die wichtigste Zeit im Leben eines Menschen ist das Alter. Nicht, dass du alter Mensch bist, du kannst schon mit 20 alt sein. Weißt du, dieses Reife, vollendet, früh vollendet sein, du weißt, das ist Gnade. So, dieses Vollendung, das Alter, die Erntezeit, das ist das Wichtigste. Was ist aus deinem Leben geworden? Was ist aus deiner Kindheit geworden? Ich sprach die ganze Woche jetzt über Verletzungen in der Kindheit. Ablehnung und dergleichen, hock die CDs oder die im Internet die Predigten an. Weißt du, wir sind verletzt. Was hast du mit diesen Verletzungen gemacht? Wie hast du damit gewuchert, gehandelt? Wie hast du sie im Griff bekommen? Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Was hast du gelernt inzwischen bis zu diesem Punkt hier? Man wird gelobt. Erst wenn man das Ziel erreicht hat. Man wird nicht in der Jugend gelobt, ach ein süßer Junge, süßes Mädel. Nein, man wird im Alter gelobt. Guck mal, was hat er aus dem Leben gemacht? Mit nichts. Als Tellerwäscher hat er angefangen und ist Millionär geworden. Guck mal, das ist die Geschichte in der Welt. Aber genau das Gleiche könntest du auch. Du könntest aus dem Nichts etwas machen. Und aus nichts schuf Gott Himmel und Erde. Nichts. Aber das ist alles da. Gott sagte, Gott sprach und es, die Erde brachte hervor. Wenn Gott anfängt zu reden, beginnt dein Leben etwas hervorzubringen. Wirst produktiv. Nicht, dass du etwas tun musst, sondern plötzlich, ja, es sprießt dein Leben. Bekommst neue Kraft, fährst auf wie ein Adler. Wir haben eine große Berufung. Wir sollen eines Tages Könige und Priester sein. Und wir sind hier jetzt in der Schule und wir lernen hier, Priester und Könige Gottes zu werden. Weißt du, ich arbeite nicht für Gott. Und jetzt bitte haltet euch fest, was ich sage. Ich arbeite nicht für Gott, sondern ich arbeite für mich, damit ich vor Gott bestehen kann. Damit ich nicht blamiert bin bei Gott eines Tages. Damit ich nicht bloß und nackt und jämmerlich und elend vor ihm eines Tages stehe. Ich bin dabei, und das geht von Anfang an, seitdem ich Christ geworden bin, mein Leben zu qualifizieren. Alles, was ich tue, ist nur nebenbei. Ich bin hier, um mich reif zu machen für den Herrn. Eines Tages als reife Frucht auf dem Tisch Gottes zu landen. Aus meinem Leben das Optimale zu machen. Deshalb sind wir hier, ihr Lieben. Vergisst nicht das und denkt was anderes und sucht nicht was anderes. Ja, dass ich ein bisschen gesund werde oder ein bisschen stark werde oder ein bisschen glücklich werde. Nein, ich bin nicht deswegen hier. Ich bin hier, um qualifiziert zu werden für die Herrlichkeit. Und das nicht heute, sondern irgendwann. Ich werde einmal von Gott meinen Lohn bekommen für das, was ich getan habe, aber auch für das, was ich nicht getan habe. Das ist auch manchmal schrecklich, wenn ich daran denke, lieber Gott, die Bibel sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Wer viel weiß, der muss für vieles sich rechtfertigen. Weißt du, wir werden Lohn bekommen für die Arbeit, die wir getan haben. Und ich muss euch ehrlich sagen, was ihr glaubt, ihr könnt glauben, was ihr wollt, ich arbeite und lebe für meine Seligkeit. Dass ich das Ziel erreiche. Und dann lade ich noch die anderen mit ein. Wenn noch jemand da ist, der auch das möchte, herzlich willkommen. Aber ich lebe und arbeite für meine Seligkeit. Denn ich möchte nicht irgendwie nur gepredigt zu haben und meinen Lohn bekommen zu haben hier und dann einfach mich in Couch zu, auf dem Liegestuhl zu liegen und sagen, ja, wunderbar. Nein, ich möchte den Lohn von Gott bekommen eines Tages. Ei, du treuer Knecht, du hast gut gearbeitet. Ich interessiere mich für Gott, weil ich selbst für mich interessiere. Je mehr ich von meinem Gott entdecke und ihn kennenlerne und persönlicher mit ihm werde und so weiter, desto mehr habe ich von meinem Leben. Eines Tages müssen wir alle Rechenschaft abgeben über die anvertrauten Pfunde, über die Möglichkeiten, die wir gehabt haben. Bewahre das Göttliche in dir. Weißt du, was hast du damit gemacht? Mit den Talenten, mit den Möglichkeiten, mit den Chancen, hast du sie genützt alle? Es wird ein schreckendes Erwachen eines Tages geben. Etwas Schockierendes. Menschen werden aufwachen. Weißt du, Pfingstler, ganz besonders und Charismatiker. Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Weißt du nicht, diese großen Versammlungen, Camp-Meetings und alles miteinander, haben wir das nicht alles getan? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Ja, wir haben für dich gearbeitet, lieber Gott. Nein, Gott will an uns arbeiten. Nicht, was wir da irgendwo in der Welt getan haben, Teufel ausgetrieben und Kranke geheilt. Gott interessiert sich nicht für unsere Ewigkeit. Er hat es uns überlassen, jetzt hier. Er hat uns alles gegeben. Das Buch des Lebens steht im Himmel, im Schrank, im Regal irgendwo, bei dem lieben Gott. Und es wird aufbewahrt, bis wir dort eines Tages sind, bei Jesus. Und dann werden die Bücher aufgetan. Und dann wird Gott uns das Original zeigen, von dem, was er von meinem Leben geplant hat. So diesen Idealfall. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, werde ich heute noch Millionär. Wenn. Und dann, wenn ich treu gewesen wäre, wenn ich fleißig gewesen wäre, wenn ich geistlich gewesen wäre, was aus mir alles geworden wäre. Das wird er mir zeigen. Und ich werde geschockt sein. Und ich werde vielleicht weinen und traurig sein, hätte ich mehr von dem und dem getan. Ich habe in Hamburg mal Gottesdienst gehabt in eine freie Gemeinde und da ist ein alter Herr da aus Ostpreußen und er sagt, Bruder Matthäus, ich muss eines sagen, hätte ich nur mehr gegeben, als die Russen kamen, sie haben uns alles weggenommen. Und das hat der Stalin alles. Hätte ich nur mehr für Gott gegeben. Weißt du, dann klaut dir der Russe nichts, dann klaut dir die Europa, EU nichts, verstehst du, da kann dir niemand was klauen, wenn du Gott gegeben hast. Dann ist es in sicheren Händen. Hätte ich mehr nur gegeben, nur mehr getan. Weißt du, es ist so wichtig. Gott hat uns alles anvertraut. Jetzt, was machst du mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, mit deiner Fähigkeiten, die in dir drinstecken? In 1. Petrus 3, Vers 10, da heißt es, denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der soll es seine Zunge hüten. Also, wenn du das Leben liebst und gute Tage sehen willst, dann halte deine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nichts betrügen. Also, schon allein, ich muss anfangen, für mein gutes Leben selber zu sorgen, meinen Mund halten, schweigen, nicht reden. Und so, es wird so viel zerredet und was du sagst, da ziehst du wie ein Magnet die Dinge an dir heran. Durch deine Worte wirst du verdammt, durch deine Worte wirst du selig gesprochen. Wer also gute Tage sehen will, das heißt ewige Tage, herrliche Tage im Himmel bei Gott, der sollte jetzt seinen Mund halten. Und einfach still sein, Gott loben und preisen lieber. Er hilft nur uns, wenn wir hier auf dieser Erde sind, er hat alles in uns hineingelegt und er hilft uns nur jetzt, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Weißt du, Gott drängt sich uns nicht auf. Gott drängt sich uns nicht auf. Also, aber wenn ich in Schwierigkeit bin, sag, Herr, hilf mir, ich kann nicht mehr, dann greift er ein oder schickt einen Engel oder was auch immer. Er schickt uns in die besten Schulen, zu den besten Lehrern hier auf dieser Welt, dass wir lernen und wir müssen für uns lernen. Und dann eines Tages, wenn wir dort ankommen und sagen, Papa, das ist mein Zeugnis. Lauter Einser. Lauter gute Noten. Guck mal, dass du, oder, weißt du, am besten, manche haben Angst auf die Zeugnisstunde, wenn Zeugnisse verteilt werden. Weil sie wissen, wir kriegen nicht das, wir waren nicht das. Wir haben mehr gepennt, als das, was wir gelernt hätten. Gott schickt uns in die besten Schulen, damit wir für die Ewigkeit reif werden. Jesus sagt einmal ganz frei, ich richte niemand. Ich richte niemand. Unsere Werke sind es, die uns verdammen und uns selig sprechen. Also du lebst für die Ewigkeit. Viele werden aufwachen an jedem Tag, Matthäus 25, haben wir nicht, sind wir nicht gewesen, waren wir nicht dort. Es wird schockierend sein. Millionen werden eines Tages vor Gott stehen, wie die törichten Jungfrauen. Unser Öl reicht nicht aus. Es wird ein schreckliches Erwachen sein. Man hat auch falsche Prioritäten sich gesetzt in seinem Leben, falsche Ziele verfolgt, falsche Ideale. Und ich will dir das ersparen, dass du in der Ewigkeit nicht aufwachst und wie vom Pferd getreten bist. Was ist mit mir passiert? Warum bin ich hier? Müsste eigentlich ganz woanders landen. Der reiche Mann hat seine Ewigkeit verspielt. Weißt du, der lebte herrliche Tage hier, hat an niemanden gedacht, an die Armen nicht gedacht. Der arme Lazarus hat ihn gar nicht interessiert. Und dann ist er dort und sagt, ich leide Pein. Und der Arme, was ist mit dem? Guck mal, der lebt in Abrahams Schoß. Die Rollen werden eines Tages vertauscht. Der, der hier nichts ist, der wird einmal dort was sein. Und der sich was einbildet, hier zu sein, wird drüben nichts sein. Und der hat verspielt alles. Ich leide Pein. Die Gnadenzeit läuft für jeden mal aus. Lass uns da nichts vormachen. Und die Tür von der großen Arche ging zu. Nicht vom Noah. Noah hätte noch 1000 Jahre übrig offen gelassen, die Tür. Da wäre nichts passiert. Aber von Gottes Hand ist die Tür von selbst zugeschnappt und Gott verschloss und diese Tür wurde nie mehr aufgemacht. Wenn jemand die Gnade verpasst, ist die Gnade verpasst und die Lebensuhr läuft bei jedem einmal aus. Jetzt ist die gute Zeit. Jetzt ist es Zeit, Jesus anzunehmen, Jesus nachzufolgen, ernst zu machen mit der Ewigkeit. Was lohnt sich, was ist für die Ewigkeit? Was werden wir eines Tages mitnehmen und was werden wir nicht mitnehmen? Und Jesus sagt, was ihr den Geringsten einem getan habt. Auf jeden wartet stückt ihr Ewigkeit. Und das Leben drüben im Jenseits spielt sich ganz anders ab. Dort gilt eine ganz andere Währung. Dort gilt nicht das, was hier gilt. Dort gelten ganz andere Gesetze. Und das Vergängliche ist vergangen. Was hast du? Die Ernte ist dahin und du hast immer nur auf den Wind geachtet, du hast gesagt, es ist noch nicht gut, ist nicht günstige Gelegenheit, später und immer wieder später. Die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Immer später. Wenn ich reif bin, wenn ich erwachsen bin, wenn ich verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Später. Wir sind vorherbestimmt von Gott, reife Frucht zu werden. Ich selbst. Und wir sind bestimmt, dass wir unsere Gaben fruchtbringend einsetzen, überall, dass wir das Optimalste aus unserem Leben machen. Und nur Frucht bleibt, alles andere wird verbrannt, alles andere fällt ab. Und diese Frucht des Heiligen Geistes. Und weißt du, viele Menschen, die haben zwar Frucht, aber da sind sie voller Dornen. Weißt du, so ein Dornengestrüpp. Als ich in Sizilien war, ich mochte diesen Dornenkaktus unheimlich gern. Es schmeckt gut, aber du kommst schlecht dran. Du kommst schlecht dran, um zu ernten. Da brauchst du Spezialwerkzeuge, um die richtig zu ernten. Die Früchte mögen gut sein und gut schmecken, aber die Dornen, dass man zu der Frucht nicht hinkommt, dass man sie nicht ernten kann. Wir sind für den Thron bestimmt, ihr Lieben. Und Gott möchte uns eines Tages ernten. Und wir sollen nicht nur Dornen haben und nicht nur Blätter haben, und nicht nur viele Zweige und sehr viel Action, dort ein Action und dort was und so weiter. Nein, wir sollten auf die Frucht uns konzentrieren. Deshalb werden manchmal Bäume beschnitten. Und glaubst du warum? Damit eine gute Frucht anstatt viele Früchte dran hängen. Weißt du, wir denken, viele Früchte, das ist das Große. Viele Früchte sind nicht so schmackhaft. Eine gute Frucht. Und deshalb, das kommt weg und das kommt weg. Und deshalb beschneidet Gott unser Leben. Verstehst du, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Bewahre das Göttliche. Verspiel nicht das Leben, durch was auch immer. Weißt du, time is money, sagen die Engländer, oder Zeit ist Geld, aber nicht nur. Weißt du, auch die Ewigkeit ist sehr wichtig, wichtiger wie das Geld, die Ewigkeit. Seelen von Millionen wissen nicht, dass sie Träger des Geistes Gottes sind. Sie haben das noch gar nicht entdeckt, dass in mir Gott wohnt. Die denken, Gott ist im Himmel, irgendwo im Exil. Nein, Gott ist nicht nirgendwo zu finden. Gott ist nur in dir selbst zu finden. In dir wohnt die Ewigkeit. Und nimm dir Zeit für die ewigen Dinge. Dass du morgens, wenn du aufstehst, dass du morgens ein Gespräch mit dem Herrn hast. Mittags vielleicht zwischendurch irgendwo in der U-Bahn. Oder abends dann wieder Feierabend ist, wieder ein Gespräch mit Gott. Nicht nur, dass du liest, was die anderen gesagt haben, was die anderen geschrieben haben. Nein, Herr, rede zu mir. Persönlich. Wir wollen immer hören, was Neues, so wie die alten Griechen. Immer neue Inspiration. Nein, rede zu mir, Herr. Was gefällt dir heute bei mir nicht? Und woran hast du Freude? Vergeude deine Zeit nicht mit Nichtigkeiten. Du hast nicht ewig Zeit, wie du denkst. Weißt du, Menschen, die Jesus nachfolgen, sie hören auf Jesus, sie hören seine Stimme und sie glauben nicht nur an irgendetwas, nein, sie tun, was er sagt. Und deshalb ist es diese Frucht, dass wir etwas werden, etwas dann sind in Christus. Erreiche deine göttliche Bestimmung. Weißt du, was du bist? Du bist nicht nur geboren hier, um ein bisschen das Leben zu genießen, schöne Tage dir zu machen. Du bist hier, um reif zu werden für die Ewigkeit. Viele Menschen werden das nicht, die schaffen sie nicht, weil sie zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind. Sie haben das aus dem Auge verloren und sie verfehlen das Leben. Ich werde nie vergessen, ich schreibe einen Aufsatz in der Schule, war fleißig, sehr viel Fantasie gehabt. Und schreibe ich das und so weiter. Und dann gebe ich ab. Und meine Mitschüler, die haben nur Seite geschrieben. Ich habe bald zwei Seiten oder drei Seiten geschrieben. Ich war so glücklich. Hast du so viel gewusst? Habe ich gesagt, ja, ich habe so viel gewusst. Und weißt du, dann kriege ich das Heft zurück, durchgestrichen und unten drunter steht, Thema verfehlt. Das war der Schock meines Lebens. War so fleißig. Ich habe gedacht, ich habe es kapiert. Mir was eingebildet. Thema verfehlt. Und so viele Menschen verfehlen das Thema ihres Lebens. Thema verfehlt. Begreife, wofür wir hier sind. Wir sind hier nicht zum Selbstvergnügen oder dass andere uns beschäftigen. Wir sind auch hier nicht zur Selbstbefriedigung, unsere Bedürfnisse oder das Leben zu genießen, so schön wie das ist. Wir gehen hier zur Schule, um für das Leben zu lernen. Johannes, das werde ich nicht vergessen, immer wieder hat er gesagt, wahrscheinlich war ich faul in der Schule. Wie auch immer. Auf jeden Fall, du lernst nicht für mich, sondern du lernst für dich selber. Du lernst nicht für die Schule, für den Lehrer, du lernst für dich selbst. Immer wieder hat er mir das vorgekaut. Wir gehen zur Schule, um für das Leben später zu lernen. Dann kannst du nachher die Schule vergessen. Nach 8 Jahren, 10 Jahren oder 12 Jahren kannst du die Schule vergessen. Dann stehst du mitten drin im Leben. Und dann stelle ich raus, hast du was gelernt? Hast du nichts gelernt? Eigentlich, ich habe einmal zu meinem Vater mal gesagt, Vati, du hättest mich verprügeln sollen. Weißt du, er hat Musik geliebt und wir sollten Musik spielen und wir sollten musizieren und dergleichen. Ich habe gesagt, Papa, wenn ich lesen und schreiben und rechnen kann, reicht mir. Wozu brauche ich noch Musik? Aber er hat gesagt, lern Musik. Und später, als ich Christ wurde, habe ich gemerkt, wie froh wäre ich gewesen, ich hätte noch intensiver Musik gelernt. Wozu brauche ich das? Vielleicht denkst du, wozu brauchst du das, was du jetzt gerade lernen solltest? Der Heilige Geist weiß, wozu das benötigt wird und nicht. So ist auch mit der Ewigkeit. Lerne jetzt, so viel du kannst. In der Offenbarung Kapitel 3, Vers 17. Weißt du, nicht was du nach draußen tust, sondern was du innen drin tust. Für dich selbst. Für das Leben später. Und das Leben später für mich ist die Ewigkeit. Was du auch denkst und planst und siehst, ist immer egal. Aber das Leben ist Ewigkeit. Wir lernen hier, das ist unsere Schulbank, wo wir hier sind in der Gemeinde. Wir lernen für Jenseits, für drüben, damit wir drüben was haben. Offenbarung 3, Vers 17 an die Gemeinde zu Laodicea. Ich kenne deine Werke und dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Also sehr ernstes Wort. Aber weil du lau bist und weder kalt noch warm bist, will ich dich ausspucken aus meinem Munde. Und dann du sprichst, ich bin reich, hab genug und brauch nichts und weißt nicht. Weißt du, uns sind die Augen noch nicht aufgegangen und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich und arm und blind und bloß und weißt nicht. Und das sind viele Christen, die merken es gar nicht, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Die denken, ich bin doch in der Gemeinde, sing im Chor mit, bin in der Gebetsstunde, bin überall aktiv. Und weißt nicht, dass du arm bist. Und bloß und nackt und elend. Und dann sagt Gott hier weiter, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das durch Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Stell dir mal vor, eines Tages stehst du vor Gott und du bist halbnackt, nicht ausgereift, nicht erwachsen, nicht mündig geworden, nicht reif geworden. Und ich rate dir, dass du Augensalbe kaufst, damit deine Augen salbst, damit du sehen mögest. Und welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige, so sei nun eifrig und tue Buße. Weißt du, wenn Gott uns züchtigt, müssen wir dankbar sein. Da beginnt die Qualitätsarbeit. Weißt du, bei Gott geht es nicht um Quantität, bei Gott geht es um Qualität. Wenn er straft und züchtigt und an einem arbeitet, also und so weiter, dann heißt es, kehr um, verändere dich, wenn es geht, korrigier dich, nimm das einfach ernst, diesen Pfahl im Fleisch, diese Stiche, diese Sticheleien, das ist alles Gnade, lass dir an seiner Gnade genügen, einfach mehr und mehr. Schätze für die Ewigkeit zu sammeln ist so wichtig, sich einzuüben für die Ewigkeit. Herr, es ist, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die wir eines Tages haben werden vor dir. Wir müssen also für das ewige Leben jetzt schon zu leben beginnen. Heute. Und dann wird es uns nicht schwerfallen, nachher dieses Rüberwechseln. Du hast hier alles losgelassen, du verzichtest auf so viele Dinge, kannst verzichten, musst ja nicht verzichten, aber du willst es verzichten. Freiwillig, aus freien Stücken. Niemand zwingt dich. Alles, was gezwungen ist, ist vom Teufel. Gott dient mal freiwillig. In Psalmen steht ein Satz, eigentlich auch bei den Griechen das Gleiche. Da heißt es, lehre uns die Tage zu zählen. Oder Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterblich sind, auf dass wir klug werden. Lehre, dass wir unsere Tage zählen. Wie viele Tage hast du noch zu leben, zu arbeiten? Wie viele Tage hast du noch einfach, ja, bis du in der Ewigkeit bist? Wie viele Tage noch? Herr, lehre uns, unsere Tage zu zählen. Das sind nur noch Tage, Wochen, Stunden, nur ein paar Meilen. Und dann sind wir weg von hier. Und was dann? Dann verlassen wir das Gefängnis und dann sind wir zu Hause, aber wir haben nichts. Wir haben unser Erbe verlebt. Der verlorene Sohn hat sein Erbe verplempert. Ich habe nichts. Vater, ich möchte nur ein Tagelöhner sein. Wir kommen nach Hause mit nichts. Was bringen wir, wenn wir zu Gott zurückkommen, was bringen wir noch ihm zurück von unserem Leben? Nichts. Ich habe alles verlebt. Der Vater ist gnädig. Der hat sein Leben gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Das ist alles. Und wenn du anfängst, die Tage zu zählen, dann bekommst du ein Gebet. Vater, du hilfst mir jetzt besser zu leben. Jeden Tag besser zu gestalten, besser anzugehen, Prioritäten zu setzen. Und es ist so wichtig in seinem Leben, im Natürlichen wie im Geistlichen, auf beide Gebiete, einfach wichtig, Prioritäten. Was ist vorrangig? Und Menschen gehen vor Sachen eigentlich. Was du für einen Menschen getan hast, ob es ein Kind ist, ob es Mann ist oder Frau ist, was du für einen Menschen getan hast, das hast du für Jesus getan. Die Sachen kannst alle weg vergessen. Aber wir leben für Sachen, fürs Auto, fürs Haus, für die Möbel, was weiß ich, für sonst noch was. Das hilft nicht, das bringt uns nicht weiter. Aber es hilft uns weiter, was wir mit dem Herzen getan haben, vom Herzen aus, getrieben vom Heiligen Geist. Gott hat alles für dich bereitet, dass du das Endziel erreichen kannst, die Norm Gottes, dass deine Seele ausreifen kann durch die Bewältigung all dieser Handicaps, die da sind, dass du deine reellen Aufgaben bewältigen kannst und die Seele reift, während du diese reellen Aufgaben bewältigst. So im Alltag, wie gehst du um mit stressigen Leuten? Wie gehst du um mit kranken Leuten? Wie gehst du um mit schwierigen Menschen? Das zeigt sich. Einfach alles abbrechen, will mit ihnen nichts zu tun, ich bin allein. Verstehst? Und du wirst allein in der Ewigkeit stehen. Denn es geht um dich. Du lernst ja für dich, liebes Kind Gottes. Du lernst für dich, du reifst für dich, du kämpfst für dich. Bewahre das Göttliche in dir. Wir besitzen nur das eine Leben, da sollten wir jetzt richtig leben und richtig gestalten. Lerne zu rechnen die Tage, die noch zur Verfügung stehen. Überlege einmal, der eine kann früher, der andere kann schneller von Gott abgerufen werden. Der eine kann 100 Jahre alt werden, so wie Johannes in der Bibel, und der Jakobus, der wurde nach ein paar Jahren umgebracht. Gott weiß, wann die Uhr abgelaufen ist, wenn es soweit ist. Und was wir für Reich Gottes erreicht haben, was Gott in uns bewirken konnte, wie er uns qualifizieren konnte. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Was er in uns modellieren konnte, was uns wegschneiden konnte, damit wir bessere Frucht bringen. Schütze das Göttliche in dir. Wenn du von dieser Welt gehst, dass du das mitnimmst, das ist mein Pfund, das hast du mir gegeben, das hast du mir anvertraut. Und Vater, nicht nur das eine Pfund, ich habe hier noch ein Pfund mit dazu gewonnen. Und dann wird dieser Knecht gelobt. In der Ewigkeit werden viele ausgebrannte Freaks und Fracks da sein und die sagen, oh, ich habe gearbeitet, aber in die falsche Richtung. Ich habe gekämpft, aber in die falsche Richtung. Ich bin gelaufen in die falsche Richtung. Du bist gar nicht weit gekommen. Wenn du Gott liebst, dann tust du etwas für dich. Dann tust du etwas für dich. Und dabei profilierst du dich am allermeisten, wenn du etwas für dich tust im Namen Gottes, um Jesu Willen. Verzichtest, um Jesu Willen. Aufgibst, um Jesu Willen. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten. Aber das ist, was die Frucht zustande bringt. Die Frucht wird zustande gebracht durch weniger. Indem du immer weniger von dir selbst bist. So wie Johannes der Täufer, der ganz groß ausgedrückt hat, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist Reifen in Gott. Ich muss abnehmen. Am Schluss sitzt er im Gefängnis. Natürlich, jeder würde gerne auf dem Thronsessel irgendwo sitzen oder irgendwo ganz hoch oben, aber der sitzt im Gefängnis. Der weiß nichts mehr, sieht nichts mehr, spürt nichts mehr. Aber ich muss abnehmen. Er hat ja gebetet. Ich muss abnehmen. Und Gott lässt uns abnehmen. Da versauern wir irgendwo im Hinterdupfing, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ja, das ist die Situation. Dann bist du da und sagst, lieber Gott, wofür das alles? Du verstehst Gottes Wege oft nicht. Seine Wege sind nicht deine Wege und seine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Wir müssen mit Gottes Gedanken umgehen und mit Gottes Gedanken umarbeiten. Und dann betest du. Und wer in Zungen betet, erbaut sich selbst. Und genau das ist, du weißt gar nicht, was du betest, aber du erbaust dich selbst. Du erbaust dich selbst. Deshalb ist das Sprachengebet eine Qualität des geistlichen Menschen. Wenn du das Wort Gottes liest, du liest es für dich. Rede, Herr, dein Knecht hört. Herr, sprich, offenbare es. In Sprüche 4, Vers 4. Lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Halte meine Gebote, so wirst du leben. Lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Weißt du, dass du wie ein Schwamm die Worte Gottes aufsaugst und nicht mehr loslässt? Lass mein Herz deine Worte aufnehmen. Unser Herz ist manchmal so hart, wie da prallt alles ab. Ich bin mal im Hochgebirge mit meinen Kindern gewesen und da war ein Bach und da waren schöne goldige Steine, es war kein Gold, aber es waren goldige Steine, schöne Steine. Und einfach, hole aus dem, mittendrin aus dem Fluss, wo das Wasser runter, den Berg runtergeflossen ist, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte oder wie lange auch immer, schlage diesen Stein auf, innen drin ganz trocken. Aber ist mittendrin im Bach. Und so sind viele Christen mittendrin in dem Segenstrom, mittendrin in einer gesalbten Gemeinde, mittendrin, ja, wunderbare Versammlungen, aber innen drin sind sie trocken wie ein Stein. Mach mein Herz, Herr, dass es deine Worte aufnehmen kann, wie ein Schwamm. Nicht, dass alles an uns abprallt. Es gibt Christen, die können Steine schlucken. So sind sie schon, so stabil sind. Weißt du aber, das Wort Gottes aufnehmen im Herzen. Du gehst in den Gottesdienst, nicht wegen mir. Weißt du, ich muss niemand haben, der mir zuhört. Ich kann auch den Hasen im Wald predigen. Aber du gehst selber im Gottesdienst, um selbst von Gott was zu bekommen. Deshalb heißt es auch immer wieder, verlasst nicht eure Versammlungen oder was auch immer ist. Du tust das immer für dich. Du lernst für dich. Du lebst für dich. Du glaubst für dich. Und das ist sehr schwer. Ich kann lieber für andere glauben. Ich kann für andere wunderbar beten, aber für mich selber. Aber wenn ich es schaffe, für mich selbst zu beten, für mich selbst zu glauben, dann bin ich ein Künstler. Dann kannst du es. Aber für andere, ja, der Herr segne dich. Aber wenn es mir selber an Pelz geht, wenn ich selber das erleben muss, dann ist es so schwer, Herr, kannst du nicht irgendjemanden vorbeischicken? Und der Herr sagt, nein, bete selbst. Glaube selbst. Nimm selbst das Wort Gottes zur Hand. Proklamiere selbst die Worte des Herrn. Predige selbst. Und wisst ihr, ich habe eines gelernt. Als ich Prediger werden wollte, ich wusste nicht, wie man das anstellt. Aber dann hat irgendjemand gesagt, geh in dein Badezimmer, stell dich vorm Spiegel und fang dir selbst zu predigen an. Und so fing ich an, mir selbst zu predigen. Und da habe ich ganz hart gepredigt. Und das hat mein Herz gepackt. Und das Gleiche, was ich dann vom Spiegel mir selber gepredigt habe, das habe ich auch nachher anderen irgendwo in der Bibelstunde erzählt. Und das hat die auch gepackt. Das, was dich packt, packt auch andere. Das, was dich bewegt, bewegt auch andere. Das, was dich berührt, berührt auch andere. Das, was dich segnet, segnet auch andere. Und deshalb, wenn ich predige, predige immer für mich. Und das passiert dann, dass die anderen auch was abbekommen. So kannst du Gott dienen lernen. Fang an für dich, das Optimalste rausholen und sagen, du Johannes, jetzt musst du runter. Und Jesus muss in dir größer werden und größer werden und größer werden. Du lernst für dich. Du lernst für dich. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns in die Schule Gottes gehen. Und lass uns für uns selbst beten, für uns selbst singen. Du singst nicht für die anderen, dass die anderen hören, was eine für wunderbare Stimme du hast. Nein, du singst für dich. Du preist Gott für dich. Und in der Bibel steht es einfach, singet und spielt dem Herrn in euren Herzen. Weißt du, na, ich kann nicht singen, ich habe Frosch im Hals. Nein, sing wie du kannst, preise Gott, rühme den Herrn und du wirst sehen, was dabei passiert. Was für Lied haben wir? Schwierig, ein passendes Lied dazu zu finden.